SRF 4 News, Zeitblende.
Der 16. November 1967 war für sehr viele kleine Läden in der Schweiz kein guter Tag. Dann wurde nämlich das allererste Shoppingcenter der Schweiz eröffnet, im Luzerner Stadtquartier Schönbühl. Mit diesem ersten Shoppingcenter erreichte eine Entwicklung die Schweiz, welche unser Einkaufsverhalten gewaltig veränderte. Und viele kleine Lebensmittelläden, Bäckereien, Metzgereien, Milchläden, Drogerien, Kioske und so weiter sahen deshalb ihre Existenz in Gefahr. Die Zeitblende, Geschichte im Gespräch. Heute über 50 Jahre Shoppingzentren in der Schweiz. Mein Name, Hans Ineichen. Für diese Zeitblende bin ich in die Agglomeration Luzern gereist. Dort wird in wenigen Tagen das neueste Shoppingcenter eröffnet, das zweitgrößte des Landes, die Mall of Switzerland. Und dort, in der Agglomeration Luzern, steht auch das erste Shoppingcenter überhaupt, eben im Schönbühl-Quartier. Der Architekturhistoriker Fabian Furter hat mir zunächst geschildert, wie es hier vor dem Bau des Shoppingcenters aussah.
Wir befinden uns hier in einem Grüngürtel in dem Quartier mit dem gleichen Namen, Schönbühl. Das ist ein typisches Nachkriegsquartier. Wir wissen, die Bevölkerung explodiert in den Jahren nach dem Krieg. Die Städte dehnen sich aus in den 50er und 60er Jahren und das passiert hier genau gleich. Das Quartier wächst sehr schnell. Es entstehen Mehrfamilienhäuser und es entstehen auch erste Wohnblöcke. Und mittendrin bleibt es eben grün, weil hier die Besitzerfamilie von Schumacher, ein altes Luzerner Geschlecht, anwesend ist und sich beginnt, Gedanken zu machen, was daraus entstehen könnte.
Vor diesem Grüngürtel, wenn wir das vielleicht kurz beschreiben, sieht man heute fast nichts mehr.
Nein, wir kennen noch eine kleine Kapelle, ein Rest Ballenberg, ähnlich sieht das fast aus, von einem schönen alten Luzerner Bauernhaus. Ein bisschen grün, aber ansonsten sind wir hier umgeben jetzt von Nachkriegsbebauung.
Gut, und da hat jetzt also diese Familie von Schumacher Pionierarbeit geleistet, sage ich jetzt einmal, mit diesem ersten Shoppingcenter der Schweiz. Das gehört heute zwar zu den kleinsten in der Schweiz, damals war es aber das größte, klar, weil es das erste war. Was gab es denn in diesem Center? Wir haben hier ein Werbeplakat vor uns von damals. Wir sehen da, welche Läden da drin waren.
Das Zentrum Schönbühl hatte in der Anfangszeit gut 5'000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das ist heute die absolute Mindestgröße, um überhaupt als Einkaufszentrum gelten zu dürfen. Es waren da 12 Läden drin von ABM, die man heute nicht mehr kennt, Coop und Migros, die klassischen, auch Kiosk und ein Schuhgeschäft sowie ein Coiffeur. Also der typische Mix, den es damals in diesen kleinen Einkaufszentren gab.
Zusammenfassend kann man sagen, es hatte da drin alles, was man halt für den täglichen Bedarf braucht, an kommerziellem Angebot, aber auch öffentlichem Angebot. Ich rede von Post und Bank. Der Vertreter der Bauerfamilie Felix von Schumacher, der sagte 1967 zur Frage des Schweizer Fernsehens, was macht denn ein Shoppingcenter zum Shoppingcenter?
Die Läden vom Shoppingcenter müssen so angeordnet sein, dass der einkaufende Kunde, wenn er von einem Laden in den anderen geht, nicht muss ans Wetter raus, in die Kälte, an Regen, sondern dass er in einem voll klimatisierten Raum innen bleiben kann, in einer Ladenstrasse, wo er bei sehr angenehmer Temperatur kann von einem Laden zum anderen gehen und flanieren. Ein weiteres Merkmal von einem echten Shoppingcenter, dass die Läden so ausgewählt sind, dass der Käufer ein vollständiges Sortiment von den Waren findet, die er für seinen täglichen Bedarf braucht. Wir haben von Anfang an darauf hintendiert, im Käufer die Sorge vom Autoparkieren abzunehmen. Wir haben auf dem Dach von dem Center hat sich uns die schönste Parkfläche angeboten. Es sind dort rund 7'000 Quadratmeter Parkfläche, wo rund 180 Wagen gratis können parkiert werden. Außerdem hat es rings ums Zentrum noch Parkplätze. Und wenn sich mit der Zeit der Bedarf einstellen sollte, können die Parkplätze noch erweitert werden.
Also das war Felix von Schumacher, Vertreter der Initiatorenfamilie dieses ersten Shoppingcenters der Schweiz. Übrigens, das möchte ich in Klammern noch sagen, bevor er Baupionier wurde, war er Journalist bei der Weltwoche, Auslandredaktor, dann bei Ringierblättern, Sie und er. Blick, er war der erste Chefredaktor des Blicks 1959 bis 1961. Ich sage das, weil er auch den Namen hatte,
der Auflagenkönig. Und dann wurde er eben Baupionier, verwaltete die riesigen Ländereien seiner Familie. Und auch da wollte er hoch hinaus. Das Einkaufszentrum hat er gebaut, das wir vor uns haben. Und auch gleich nebendran ein Hochhaus mit 16 Stockwerken. Damals war das sehr hoch.
Ja, das war damals sehr hoch. Wir befinden uns Mitte der 60er Jahre. Die Bauwirtschaft boomt, wie sie das noch nie gemacht hat. Sie boomt so stark, dass der Bundesrat Erlasse gestaltet, die eben künstlich die Bauwirtschaft bremsen sollen, weil sie eben über ihre Kraft hinaus gewachsen ist. Und in dieser Zeit entstehen diese 15 und mehrgeschossigen Hochhäuser, wie dieses, welches wir vor uns sehen.
Erbaut vom finnischen Architekten Alvar Aalto.
Genau, Alvar Aalto gehört in der Architekturgeschichtsschreibung zu den fünf größten, bekanntesten Architekten des 20. Jahrhunderts. Und Aalto hatte eine spezielle Beziehung zur Schweiz. Er hat einerseits immer Mitarbeitende aus der Schweiz bei sich in seinem Atelier in Finnland. Und gleichzeitig studierten seine eigenen Kinder in der Schweiz. Also da gab es eine große Wechselwirkung. Und Alvar Aalto war ergo auch befreundet mit den bekannten Schweizer Architekten. Darunter Alfred Roth, damals Professor an der ETH und Vertreter der modernen Architektur. Alfred Roth empfahl Alvar Aalto der Familie von Schumacher als Architekt, weil er eben fand, wenn man schon so ein großes Hochhaus bauen würde, wäre es doch angebracht, eben ein Vorzeigeobjekt zu bauen. Und die Familie von Schumacher hat dann die Preisträger des Wettbewerbs, den man eigentlich extra durchgeführt hat, wieder ausgeladen. Wie freundlich oder unfreundlich das geschehen ist, wissen wir nicht. Hat sich aber mit Alvar Aalto quasi zusammengetan und ihn damit beauftragt, dieses Hochhaus hier zu planen.
Was sieht man da Typisches dran für diese Zeit?
Typisch an diesem Hochhaus, im Gegensatz zu der gängigen Hochhausform damals, ist der gefächerte Grundriss. Also wenn man das aus dieser Betrachtung anschaut, hat es eine ovale Form, die eben abgefächert, abgestuft ist. Es ist nach Südosten orientiert und hat eingezogene Lodgen, also Balkone, die eingezogen sind. Das Haus hat so eine organische Form, wie man dem auch gerne sagt, den Architekturen von Alvar Aalto, sich also versucht, irgendwie auch dem Terrain oder der Umgebung anzupassen. Das darf man nicht überbewerten, aber ist hier ganz offensichtlich.
Aber es gab gegen dieses Hochhausprojekt damals erbitterten Widerstand im Stadtparlament von Luzern, auch im Quartierverein. Wir haben im Archiv eine Aufnahme gefunden vom damaligen Quartiervereinspräsidenten Jean Lipp.
Im Prinzip ist der Quartierverein als solches absolut nicht gegen Hochhäuser. Aber wir sagen uns, die Hochhäuser sollen dort hergestellt werden, wo sie hergehören. So, dass auch die Steuerzahler, die schon lange im Quartier sind, und die Anwohnerschaft, die sicher heute eine anständige Miete müssen den Grundeigentümer zahlen, dass auch die Anrecht haben auf einen Blick und ganz speziell auf die schöne Bergkette, die wir vor uns haben. Leider ist es heute bedeckt, wo man das nicht sieht und nicht feststellen kann. Aber wir sind hier in einem sehr schönen Quartier und unsere Anwohnerschaft ist daher sehr erregt, dass wir nun mit dem grossen, sehr grosse Hochhaus nun in die ganze Sicht, sozusagen eine Wand vor die Augen gestellt.
Trotz dieses Widerstandes wurde gebaut. Fabian Furter, Sie sind Architekturhistoriker. Wie ordnen Sie diese Opposition ein, die wir jetzt da gehört haben, im geschichtlichen Kontext? Gegen was richtete sie sich wirklich? Geht es tatsächlich einfach nur um die schöne Aussicht?
Also Kritik grundsätzlich gab es gegen Grossprojekte dieser Art immer. Aber ich meine doch, dass ganz allgemein es damals einfacher war, Großprojekte dieser Art zu realisieren. Es existierte eben diese Euphorie. Man wollte das, man wollte Hochhäuser bauen. Es war auch der Mittelstand, der in diese Hochhäuser einzog. Es war schick, es war en vogue, an solchen Orten zu wohnen. Das ist so das eine. Und die Kritik, die sich äußerte, die hatte dann immer ganz unterschiedliche Herkunft. hier in diesem Fall sind es die Quartierbewohner, die sie störten. Das war ein gängiges Muster, dass sich die direkte Umgebung gegen Projekte solcher Art störten. Da ging es um Schattenwurf, es ging um Privatsphäre, um Einsicht etc. etc. Das war ganz normal. Aber die breite Bevölkerung, behaupte ich, hat sich viel weniger gestört also an solchen Großprojekten, wie das vielleicht heute der Fall ist.
Was man auch noch sagen muss, Jean Lipp, den wir vorhin gehört haben, den Präsidenten des Quartiervereins, der war auch Inhaber einer Bäckerei hier im Quartier mit Lebensmittelladen. Und solche kleinen Läden gab es natürlich noch eine Reihe anderer im Quartier und die fürchteten um ihre Existenz wegen dieses Shoppingcenters, fürchteten sie sich zu Recht.
Ja, absolut. Da gibt es natürlich massenhaft Beispiele, wie eben diese Quartierläden wegen diesem allgemeinen Wandel zugrunde gingen. Viele erkannten die Zeichen der Zeit und mieteten sich in diesen Einkaufszentren ein. Andere verloren dadurch ihre Daseinsberechtigung. Bekanntestes Beispiel, Anfang 70er Jahre, Spreitenbach, Kielwangen, da gingen sämtliche Dorfläden, Quartierläden ein. Ja, da war auch das Bedauern plötzlich da.
Lässt sich denn sagen, Fabian Furter, warum das erste Shoppingcenter der Schweiz ausgerechnet hier in Luzern gebaut wurde, in einem Quartier, wo es eine funktionierende Ladenstruktur schon gab?
Vielleicht muss man sagen, es ist das erste oder zumindest eines der ersten Einkaufszentren, die eröffnet wurden. Geplant wurden Einkaufszentren schon sehr lange. Also wir wissen, dass das Glattzentrum in Wallisellen, deren Planungsgeschichte geht ins Jahr 1960 zurück. Das Einkaufszentrum in Spreitenbach, da beginnt die Planung 1962. Ich behaupte, früher als hier wurde dort schon geplant, war die Idee schon vorhanden, weil wir hier natürlich ein verhältnismäßig kleines Zentrum haben, konnte dieses auch viel schneller realisiert und entsprechend eröffnet werden. Der Grund, warum das hier steht, ist wahrscheinlich relativ einfach. Sie haben es ja vorhin selber erwähnt, die Familie von Schumacher, die das Projekt initiiert hat, auf eigenem Land, war entsprechend agiler und konnte hier viel, viel schneller reagieren und bauen. Der Standort per se ist für mich nicht typisch für ein Einkaufszentrum. Es ist eigentlich mehr ein Quartierzentrum.
Eben, und wenn Sie sagen nicht typisch, da kommt mir das Stichwort Verkehrsanbindung in den Sinn. Also die nächste Autobahn-Einfahrt, Ausfahrt lag damals weit weg, es liegt auch heute noch ziemlich weit weg.
Genau. Die Planungen der ganz großen Einkaufszentren, die lassen sich ganz einfach am Netz der damals im Bau befindenden Autobahnen ablesen. Also da wurde ganz bewusst an den großen Zufahrten und an Ausfahrten geplant und gebaut. Das ist hier ganz klar nicht der Fall.
Gut, jetzt haben wir genug von außen gesprochen über dieses Shoppingzentrum. Wir gehen da mal rein und schauen uns das von innen an. Wir stehen in der Ladenstraße drin des Shoppingcenters Schönbühl, dem ersten in der Schweiz, hier für diese Zeitblende von Radio SRF 4 News über die Geschichte der Shoppingzentren. Mir fällt auf, das sieht nicht aus wie 50 Jahre alt. Oder ist das nur für mich als Laie so oder für Sie auch, Fabian Furter?
Nein, was wir hier sehen, ist das Ergebnis eines integralen Faceliftings aus dem Jahr 2006, 2007 durch das Zürcher Architekturbüro Holzer Kobler. Das ist auch ganz typisch, dass solche Erneuerungszyklen nötig wurden. 2007 war auch nicht der erste, es war bereits der zweite Erneuerungszyklus nach Anfang der 90er Jahre. Und jetzt plant man bereits einen dritten großen Facelifting. Das spiegelt ein bisschen den Druck, den alle spüren. Also diese Erneuerungszyklen werden immer kürzer. Anfangs waren das 20 bis zu 30 Jahre, wo man so einen Ort hat belassen können. Und jetzt muss das alle 10, 12 Jahre erneuert werden.
Woher kommt die Idee Shoppingcenter? Klar aus den USA, aber woher genau und aus welcher Zeit vor allem interessiert mich?
Es gibt einen sogenannten Vater des Shoppingcenters. Das ist Viktor Gruen. Viktor Gruen war ein jüdischer österreichischer Architekt, der vor dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika geflüchtet war. Und er hat während dem Krieg als junger Architekt in einer Zeitschrift eine Vision dargestellt, wie er sich für die Zeit nach dem Krieg das Einkaufen vorstellte. Und er ärgerte sich schon damals in den 40er Jahren über den Verkehr, über die Unannehmlichkeiten, die das Einkaufen beeinträchtigten, und er schlug deshalb ein sogenanntes Shopping Town vor, also ein Ort, wo man das Einkaufen konzentrieren würde, wo man das Auto oder die Mobilität draußen lässt und sich quasi auf das Konsumieren, auf das Einkaufen konzentriert. Aber nicht nur das, und das ist wichtig, es soll auch kulturelle Möglichkeiten geben, Möglichkeiten des Austauschs, des sozialen Austauschs. Wieso kommt Viktor Gruen auf diese Idee? Das hat damit zu tun, dass er natürlich als Wiener eine lebendige Stadt gekannt hat und nun in Los Angeles ankommt, wo eine Stadt ganz anders funktioniert und wo er natürlich ein bisschen Heimat vermisst hat. Und lustigerweise oder sinnigerweise dann eben noch ein Europäer die Idee entwickelt, die dann später als Paradeimport aus Amerika gilt, wenn sie dann in den 60er und Anfang 70er Jahren zurück nach Europa kommt.
Gibt es denn ganz kurz zusammengefasst eine Umschreibung von Viktor Gruen? Was ist für ihn ein Shoppingcenter?
Also da muss man sagen, dass Gruen verschiedene Konzepte probiert hat. Aber es gibt sogar ein Bonmot dazu. Es gibt den sogenannten Gruen-Effekt. Viktor Gruen hat gesagt, wir konzipieren einen Ort, üblicherweise eine geschlossene Ladenstraße, die zu beiden Enden einen großen Ankermieter hat, also für Schweizer Verhältnisse wären das dann Coop oder Migros, und dazwischen kleinere Läden, und diese großen Ankermieter, die veranlassen dann die Käuferschaft dazu, automatisch hin und her zu pendeln und lässt dann die kleinen Mieter, die kleinen Läden davon profitieren. Und man spricht eben von diesem Gruen-Effekt, wenn man eigentlich ganz zielgerichtet zum Beispiel eben in die Migros will, um etwas einzukaufen und dann aber zum Flanieren verleitet wird aufgrund dieser, sage ich jetzt mal, städtebaulichen oder konzeptionellen Anlage eines solchen Zentrums. Aber zurück zu Ihrer Frage, was gehört zwingend dazu? Für Gruen waren es eben einerseits die kommerziellen Aspekte, also Einkaufen, aber er sah eben auch andere öffentliche Nutzungen, wo kein Konsumzwang herrschen sollte. Darin seine ersten Projekte hatten zum Beispiel Skulpturenparks beinhaltet, die hatten Begegnungszonen, die hatten Kindergärten, Streichelzoos, Veranstaltungssäle etc. etc.
Also vieles von dem, was Viktor Gruen da sich vorgestellt hat, was so ein Shoppingcenter haben soll, das kommt uns heute ganz normal vor, weil wir uns daran gewöhnt haben. Aber damals in den 60er Jahren war das total neu. Was war das denn für eine Zeit?
Die Nachkriegszeit gilt sowohl in Europa wie auch in den USA als eine Zeit des jahrzehntelangen Aufschwungs. Als Zeit des Booms. In der Geschichtsschreibung spricht man gerne auch von der Trente Glorieuse, also von den nahezu 30 Jahren des Aufschwungs. Und man muss sich bewusst sein, dass da eine ganze Generation aufwächst, die eigentlich gar nichts anderes kennt als nur den Aufschwung und dem Aufschwung auch ein bisschen unkritisch gegenübersteht. Also es entsteht eine Konsumgesellschaft, zum ersten Mal überhaupt entsteht eine Konsumgesellschaft, wo eben das Einkaufen nicht mehr nur reine Bedürfnisbefriedigung ist, sondern eben jetzt neu auch zu einem Erlebnis wird. Und in diese Zeit hinein passt es natürlich sehr gut, dass solche Konsumtempel, wie man sie auch mit negativem Beigeschmack zu nennen begann, entstehen.
Wann wurden denn in den USA, wo diese Idee der Shoppingzentren herkommt, wann wurden die ersten gebaut dort?
Die USA war hier schneller, früher unterwegs. Viktor Gruen, ich habe es erwähnt, diesen Zeitschriftenartikel, der erscheint 1943. Und es sollten nachher 10 Jahre vergehen, bis es ihm gelingt, eine Investorengruppe zu finden, die ihm seine Idee finanziert. 1954 eröffnet in Detroit das Northland Center. Dieses gilt als quasi Wiege, als erstes gebautes großes Einkaufszentrum. Aber nachher, in den Folgejahren, wird es dann zu Hunderten, werden die dann eröffnet.
Und zu uns in die Schweiz kam diese Idee dann, oder wurde diese Idee realisiert, mit etwa 15 Jahren Verzögerung, eben 1967 hier das kleine erste Schönbühl, wo wir hier sind, und bald darauf die großen, Schlag auf Schlag, kann man sagen, zu Beginn der 70er Jahre.
Da Das ist so. Also ich habe es ja auch schon gesagt, dass die Großen natürlich eine viel längere Planungszeit hatten und dann Ende 60er, ab 1970 dann wirklich Schlag auf Schlag eröffnet wurden. Wir müssen uns bewusst sein, das war auch die Zeit Anfang der 70er Jahre, als die großen Autobahnabschnitte eröffnet wurden. Und so passte das auch ganz gut zusammen, dass eben an diesen Autobahnzufahrten diese Zentren eröffnet werden konnten. Das dauerte etwa bis 1975. In diesem Jahr wurde das Glattzentrum eröffnet. Damals herrschte bereits Krise, 1973 die Ölkrise, der Ölschock, der dann ganz vieles wieder so ein bisschen zurechtrückte, was ein bisschen aus den Fugen geraten war. Und es war dann auch das Ende dieser Planungseuphorie und es sollte eine Zeit folgen, wo nicht keine, aber ganz massiv weniger solcher Einkaufszentren eröffnet wurden.
Wer waren denn die Bauherren all dieser Zentren, die da ja Anfang der 70er Jahre, sage ich jetzt mal, eröffnet wurden, die noch heute zu den größten gehören? Wer waren da so die Bauherren?
Heute gehören etwa die Hälfte aller Einkaufszentren den bekannten Grossisten, Migros, Coop, Manor. Ansonsten ist die Investorenstruktur sehr unterschiedlich. Da kommen auch Pensionskassen dazu, da kommen Stiftungen dazu. Also auch detailhandelsferne Geldgeber, die nach Möglichkeiten suchen, zu investieren.
Und auch Investoren von ganz, ganz fern. Das allerneueste Shoppingcenter, das am 8. November hier in der Agglomeration Luzern eröffnet wird, das wird von einem Investmentfonds aus Abu Dhabi finanziert. Und dahin fahren wir jetzt nach Ebikon in die Mall of Switzerland.
Ja, und in dieser Mall of Switzerland wird bei unserem Besuch noch heftig gebaut. Man hört es gut. Also von außen sieht dieses riesige neue Shoppingcenter schon fertig gebaut aus, aber drinnen ist der Innenausbau kurz vor Eröffnung noch voll im Gang. Am 8. November muss alles fertig sein. Dann ist Eröffnung hier in Ebikon, in dieser Luzerner Vorortsgemeinde. Die Mall of Switzerland ist das jüngste von fast 200 Shoppingzentren, die es in der Schweiz bereits gibt. Erbaut auf Land des Liftherstellers Schindler, finanziert von einem Investmentfonds aus Abu Dhabi. Eine 500 Millionen Franken gibt das Arabische Emirat am Persischen Golf aus für das zweitgrößte Shoppingcenter der Schweiz. Und hier führen wir das Gespräch weiter. Fabian Furter, diese Mall, die hat eine ganz andere Dimension als das, was wir vorhin im Schönbühl gesehen haben.
Die Mall of Switzerland übertrifft Schönbühl in jeder Beziehung um das rund Zehnfache. Wir haben gesehen, dass Schönbühl mit etwa einem Dutzend Einkaufsläden gestartet hat. Die Mall of Switzerland wird 120 bis 150 Läden eröffnen am kommenden 8. November.
Wenn dann einmal alle vermietet sind.
Genau, wir wissen, dass etwa 20-30% der Ladenflächen noch nicht vermietet sind. Da zeigt sich die Betreibergesellschaft aber zuversichtlich, dass das in nächster Zeit noch kommen wird.
Es hat ja aber nicht nur einfach klassische Läden drin, wo man einkaufen geht, sondern noch sehr viel anderes, verglichen jetzt mit zum Beispiel Schönbühl und vielen anderen Shoppingzentren.
Hier könnte man denken, man kommt wieder zurück zur ursprünglichen Idee der Shopping Town von Victor Gruen, der gesagt hat eben, es muss ein Ort der Begegnung sein, es muss auch ein Ort sein, wo kein Konsumzwang herrschen muss, wo sich die Menschen eben in der Vorstädte begegnen können. Das findet in gewisser Weise hier durchaus auch statt. Es gibt zusätzliche Angebote. Letztlich, muss man ehrlicherweise aber auch sagen, dienen die eigentlich der Funktion, den Konsum anzutreiben, sind Katalysatoren für den Konsum.
Also an was denken Sie da? An die Kinos oder an was?
Das können die Kinos sein, das können die in der Presse meines Erachtens ein bisschen sehr hochgelobte stehende Welle sein, die es da geben wird. Das können Events sein, die in der Mall stattfinden.
Diese stehende Welle, dazu müssen wir noch einen Satz sagen.
Es gibt in einem Teil des Kinogebäudes eine Art Hallenbad. Wie das technisch gelöst ist, weiß ich nicht, wo es eine Welle gibt, eine stehende Welle, wo man surfen kann.
Was ich interessant finde, diese Mall of Switzerland, die steht nicht auf der grünen Wiese, sondern in einer ziemlich dichten Agglomerationsszenerie drin. wo Autobahnanschlüsse ganz nah sind und mit der Stadt Luzern eine große, attraktive Kernstadt. ÖV-Anschlüsse ist auch direkt vor der Türe vorhanden. Wie wurde denn dieser Ort ausgewählt? Nach welchen Kriterien?
Dazu gibt es zwei Punkte zu sagen. Zum einen, ein Einkaufszentrum auf die wirklich grüne Wiese zu stellen, das würde nach heutigen Gesetzgebungen gar nicht mehr möglich sein. Also da gibt es heute griffige Gesetze, die das verhindern. Der Grund, warum hier in Ebikon diese Mall of Switzerland entsteht, ist ganz einfach der. Wir sind neben der Liftfirma Schindler hier. Die Liftfirma Schindler hat dieses Land besessen, in Erwartung, ihre Produktionsanlagen hier zu erweitern. Und nach der Jahrtausendwende, als klar wurde, dass das nicht der Fall sein wird, dass die Produktion nämlich in Asien stattfindet, hat man nach Ideen gesucht, wie dieses Land verwendet werden könnte. Und Schindler selber hat die Idee eines Shoppingcenters hier lanciert. Ursprünglich hieß das Abbey Square und hat dann später den heutigen Namen Mall of Switzerland erhalten, der im Übrigen eine Anlehnung an die Mall of America in Minnesota ist. Die Mall of America ist das größte Einkaufszentrum der Welt. Es ist, dann sind wir wieder beim Faktor 10, es ist 10-mal größer als das, was wir hier sehen, mit 42 Millionen Besuchern im Jahr und einer Verkaufsfläche von 400.000 Quadratmetern.
Aber diese Mall of Switzerland ist immerhin das zweitgrößte Shoppingcenter der Schweiz. Und man muss sagen, es wird gebaut oder eröffnet jetzt dann in einer Zeit, in der die Umsätze der großen Zentren stark zurückgehen. Ein paar Zahlen habe ich mir da aufgeschrieben dazu. Minus eine halbe Milliarde Franken Umsatz in den letzten 7 Jahren bei den 25 größten Zentren, die es gibt in der Schweiz. Und nur ein einziges konnte in dieser Zeit den Umsatz ein bisschen steigern, das Westside in Bern. Und ein letztes noch, ganz enorm ist der Umsatzeinbruch ausgerechnet beim umsatzstärksten Glattwallisellen, minus 10%. Also rückläufige Umsätze in den Shoppingzentren in den letzten paar Jahren. Da stellt sich schon die Frage, passt so ein Zentrum wie hier, diese Mall of Switzerland, ins Zeitalter von Onlinehandel, von Einkaufstourismus?
Ja und nein. Ich denke, die ganze Branche leidet massiv. Die Verkaufsflächen werden sich eher reduzieren in nächster Zeit, auch wenn die Einwohnerzahl der Schweiz steigt. Das Verhältnis hat nicht im gleichen Maße zugenommen. Also hier wird eine Bereinigung stattfinden. Und es wird einen Verdrängungskampf geben. Der Stärkere wird überleben. Und ich glaube, die Mall of Switzerland hat hier eine Chance, weil sie eben ganz groß, ganz oben einsteigt und den Druck auf die anderen Einkaufszentren in der Zentralschweiz, und davon gibt es viele, es gibt 7 bis 10 mittlere bis größere Einkaufszentren in der näheren Umgebung, dieser Druck wird einfach abgewälzt. Die Frage, ob dieses Projekt noch zeitgemäß ist, ich weiß es nicht. 2001 haben die Planungen begonnen. Da herrschte noch eine andere Euphorie. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich das heute anders überlegen würde. Und in diesem Zusammenhang natürlich versucht man mit zusätzlichen Angeboten diesen Ort zu einem Erlebnisort zu machen. Man spricht gerne in Neudeutsch von Third Place und Urban Entertainment Centern. Beides trifft für mich jetzt hier nicht ganz zu.
Und diese Entwicklung des Online-Einkaufens, die geht weiter. Also ich denke an die Post, welche Roboter einsetzen will zum Warenliefern. Amazon will mit Drohnen arbeiten in Zukunft als Liefervehikel. Also ein solches Shoppingcenter, das könnte in dieser Entwicklung einen schwierigen Stand haben.
Dem versucht man hier zu begegnen. Es gibt verschiedene Dienstleistungen, die man hier anbieten wird. Mit der Post hat man eine Kooperation, dass eben Einkäufe nach Hause geliefert werden. Ich bin da eher skeptisch, ob das wirklich die breite Masse anspricht. Wenn ich als Konsument am Samstag ins Shoppingcenter gehe, dann möchte ich meine Einkäufe doch gleich nach Hause nehmen und nicht bis Montag warten, bis ich sie bekomme. Aber da wird die Zukunft zeigen, wohin der Trend führt.
Der Trend hat in den USA bereits dazu geführt, dass viele Shopping-Malls schließen müssen. Es gibt da viele Dead Malls, tote Einkaufsstraßen. Man kann sich das anschauen im Internet auf der Webseite deadmalls.com. Denken Sie, dass wir dasselbe Phänomen bald auch in der Schweiz sehen werden? Es gibt, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, bisher erst, in Anführungsstrichen, ein geschlossenes Shoppingcenter.
Es gibt das Centro Ovale in Chiasso, ein effektives Fiasko, 2011 eröffnet, 2015 bereits wieder geschlossen. Dort findet im Moment tatsächlich eine Umnutzung einer Dead Mall statt. Da sucht man nach neuen Nutzungsmöglichkeiten. Interessanterweise gehen im Moment die Gerüchte um, dass dort ein digitaler Hub entstehen soll. Also genau die Branche, welche den Dienstleistungserbringern an den Kragen geht, übernimmt jetzt solche Liegenschaften. Und ich denke, das wird noch mehr passieren. Es wird noch mehr Umnutzungen geben. Ich glaube nicht, dass es verwahrloste Zentren geben wird, wie es diese Fotostrecken zeigen aus Amerika. Dafür ist einfach der Boden in der Schweiz zu rar und zu teuer. Aber es wird zu Umnutzungen kommen und das wird ein interessanter Prozess.
Was würde von Ihnen aus gesehen der Vater der Shoppingzentren-Idee, Viktor Gruen, sagen, wenn er heute dieses niegelnagelneue Shopping Center Mall of Switzerland sehen würde?
Ich glaube, Viktor Gruen in seiner Spätzeit wäre sehr kritisch in seinen Äußerungen. Er hat sich Ende der 60er Jahre nach Wien zurückgezogen, seine Heimatstadt, und hat sich dort sehr, sehr stark für eine Revitalisierung der Innenstädte eingesetzt. Er hat zum Beispiel die Planung gemacht für die erste Fußgängerzone Wiens in der Kärntner Straße. Und sein schlagendes Argument war damals, Fußgängerzonen zu machen, weil Autos kaufen nichts. Und also er hat sich nach 1973, nach dem Ölschock, sehr stark gemacht für einen Rückzug in die Städte, die damals litten unter der Stadtflucht. Und er hat eigentlich seine eigenen Kinder als Bastarde bezeichnet, gesagt, er wolle die Vaterschaft nicht anerkennen für diese Bastarde und meinte damit diese Einkaufszentren auf der grünen Wiese, wo man bloß mit dem Auto erreicht und er würde keine Alimente dafür zahlen wollen. Also ich glaube, obwohl wir hier eine gute Verbindung durch den öffentlichen Verkehr haben, ich glaube, Viktor Gruen wäre kritisch und er hatte sich damals auch dahingehend geäußert, dass er glaubte, dass solche Zentren keine Zukunft haben. Da lag er natürlich falsch, aber es gibt heute tatsächlich auch bessere Anbindungen an den öffentlichen Verkehr.
Sie hörten die Zeitblende von SRF 4 News. Das Gespräch mit Fabian Furter haben wir aufgezeichnet. Zuerst im 50-jährigen Shoppingcenter Schönbühl in Luzern, dem ersten in der Schweiz, und in der Mall of Switzerland in Ebikon bei Luzern, dem jüngsten Shoppingcenter im Land. Fabian Furter hat ein Buch geschrieben über die Geschichte des Shoppingcenters in der Schweiz. Es trägt den Titel «Zwischen Konsumtempel und Dorfplatz» und ist im Verlag «Hier und Jetzt» erschienen. Die Zeitblende gibt es wie immer auch online zum Nachhören und Weiterempfehlen, zum Beispiel via die App Play SRF. Mein Name ist Hans Ineichen.